wenn man sich das dann so vorstellt, dass Gott, der Heilige, der Mächtige und wir dürfen so einfach in seine Gegenwart treten. Wir dürfen einfach so vor seinen Thron treten und die ganzen Facetten seiner Schönheit bewundern und ihn anbeten und oh, er redet mit uns und ja, es ist einfach so, oh, ich muss da erstmal, es macht mich jedes Mal wieder fertig. Es ist einfach eine Leidenschaft von mir und ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe mich vor 10 Jahren bekehrt, ich bin jetzt 30 und bin halt hier so die Älteste in unserer Runde, so die Mama und ja, so werde ich wirklich genannt und ich fühle mich mega geehrt, dass ich heute euch einfach mitteilen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe das am Freitagabend erfahren, dass ich das machen darf. Und dann bin ich intensivst ins Gebet gegangen, weil ich so dachte, ja, was soll ich denen denn erzählen? Und ich hatte dann so einen Eindruck und einen Gedanke und dann war ich mir heute Morgen auch nicht sicher. Aber nachdem wir jetzt im Lobpreis einfach Gottes Herrlichkeit besungen haben, Gottes Größe und einfach das, was Gott ausmacht und die Intimität mit ihm suchen. Ich weiß nicht, wie's duzen wir uns? Also darf ich du sagen? Cool. Also ich bin Ketta. Oder Mama. Dürft ihr euch aussuchen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es zum Beispiel sehr schwer gewesen, immer Gott so als den Geliebten oder den guten Vater zu sehen, weil ich eine relativ schwierige Vergangenheit habe. Und für mich war es immer, ja, Gott ist mein Kriegsherr, Gott ist mein mächtiger Feldherr und ich befolge die Gebote und die Befehle und ich gehe. Was er sagt, das tue ich. Und seit ein paar Monaten ist es für mich eine ganz neue Erfahrung, Gott so als Liebhaber, als Vater, als guten Vater neu kennenzulernen. Diese Facette seiner Gnade und seiner Liebe und einfach auch, dass es ihn nach uns und nach mir verlangt. Das ist für mich, es war immer sehr schwer, so langsam, ganz langsam fällt der Groschen auch bei mir. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch damit rein, in diesen Punkt, wo er an mir arbeitet. Und dazu würde ich euch bitten, mit mir das Hohelied aufzuschlagen im Kapitel 5. Genau, das Hohelied Kapitel 5. Und da würde ich euch vorlesen, einfach mit reinnehmen, erstmal von Vers 2 bis 8. Also ihr müsst jetzt nicht wild rumblättern, ich lese es euch vor. Also Hohelied 5, 2 bis 8. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände vor Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Straßen durchstreifen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Es ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt, weil wir das so gut auf unser Leben einfach beziehen können. Sie sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Über den Satz habe ich lange nachgedacht, weil ich so dachte, also wenn ich schlafe, ist meines Erachtens nach nichts bei mir wach. Also, so biologisch gesehen schläft man eigentlich. Und das Herz ist ja der Sitz unseres Denkens, unserer Gefühle. Es pumpt das Blut durch unseren Körper und es arbeitet. Und es ist auch so, dass selbst wenn wir schlafen, das Herz muss ja weiterarbeiten. Wir müssen ja atmen, wir müssen ja weiterleben. Und es ist einfach das Herz, das Verlangen ist immer da. Das Verlangen ist immer wach. Egal wie ich mich fühle, egal in welchem Zustand ich mich befinde, mein Verlangen nach Jesus, mein Verlangen nach Gott ist immer da. Mein Verlangen, die Intimität mit ihm zu haben und dass er das, was mir fehlt, das Loch, was ich habe, dass er das ausfüllt. Das ist immer da, das ist immer wach. Und ich würde euch gerne mitnehmen ins alte Jerusalem. Jetzt stellt euch vor, wir sitzen in so einer Kammer. Damals war das ja so, der Boden war nicht wie bei uns. Es war eher so eine Lehmgeschichte, wo es ein bisschen uneben ist und auch dreckig und staubig. Und die Türen von so einer Kammer, die waren nicht so stabil wie unsere heutzutage. Die waren dann eher so ein bisschen knarzig, so ein bisschen konnte man vielleicht sogar Licht durchschimmern sehen. Und es gab immer diese Luke, die man aufmachen konnte. Und damals war es so, dass wenn du vom Tag nach Hause gegangen bist, dann hast du auch deine Füße gewaschen, weil man ja diese Sandalen anhatte und die Füße dann trotzdem staubig waren, trotzdem schmutzig waren. Das mal im Hinterkopf. Und jetzt auch für die Männer, die sind nämlich auch die Geliebte von Jesus, so wie wir Frauen auch die Soldaten für Jesus sind. Und wir sind alle die Braut. Und jetzt überlegen wir uns, okay, ich stelle mir das jetzt so vor, ich, Ketter. So, ich habe mir jetzt die Füße gewaschen und jetzt lege ich mich hin. Ich habe alles ausgezogen, bin im Nachtgewand und dann klopft es. Du, stell dir das vor, du liegst perfekt, kennst du das? Du liegst in deinem Bett, du hast die perfekte Stellung, nichts geht mehr schief, du schläfst ein, es ist super. Und es klopft. Was machst du dann? Ich persönlich würde dann auch erstmal so reagieren, nee. Geh weg, ich will schlafen. So, jetzt stell dir das vor, du liegst da und es klopft. Und dann hörst du seine Stimme und du weißt, mein Geliebter steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht verheiratet, aber wie das so für Pärchen oder für Verheiratete ist, wenn man dann so richtig frisch verliebt ist, dann verlangt es einen ja, dann fährt man mit dem klapprigsten Fahrrad mal 30 Kilometer zur Geliebten, hat man mir erzählt, ich halte mich außen vor. Ich stelle mir das vor, dass man, dass das Herz pocht und dass man schon weiß, ja, mein Geliebter steht vor der Tür, aber ich bin ja schon abgeschminkt, unfrisiert, im Nachthemd. Aber wie kann ich ihm jetzt begegnen? Und er steht da draußen und sagt, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Er nimmt die Kosenamen noch und nöcher und versucht dich zu bezirzen. Und du liegst da und denkst dir so, oh nein, und ich bin doch jetzt und ich habe vielleicht gerade noch eine Gurkenmaske auf und nein, so kann er mich doch nicht sehen. Jetzt bin ich unfrisiert und ich bin nicht schick genug und was soll ich tun? Und er steht halt da, er steht voller Verlangen vor dieser Tür und sagt, hey, mach mir auf, ich bin durch die Nacht gegangen, ich bin zu einer recht ungünstigen Zeit hergekommen, um dich zu sehen. Hier steht es weiter, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Also ist jetzt nicht so ganz günstig, das ist jetzt nicht so die tauglichste Zeit, wenn der Geliebte mitten in der Nacht an die Tür klopft, oder? Wenn man noch nicht verheiratet ist, ist es nicht unbedingt die tauglichste Zeit. Und dann ist es weiter so, sie sagt, ja, ich habe mich umgezogen, ich bin jetzt, ich habe mich gewaschen, wenn ich jetzt aus dem Bett wieder raustrete, dann muss ich wieder über den dreckigen Fußboden laufen und. Und er, was macht er? Was macht er? Er streckt die Hand durch die Öffnung der Tür, diese Luke, diese kleine Luke. Und das ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, sinnbildlich. Er hat die Hand durch die Luke für uns gestreckt. Er hat voller Sehnsucht seine Hand nach dir ausgestreckt. Und ich stelle mir das so vor, weißt du, dann, du siehst das und diese Hand von deinem Geliebten greift durch diese Tür und alles in dir sehnt sich danach, diese Hand zu ergreifen. Und hier steht dann weiter, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf. Jawohl, wir haben es begriffen, wir stehen auf. Um meinem Geliebten zu öffnen, da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe. Myrrhe war im alten Israel ein Zeichen, wenn ein Pärchen zusammen war, dann hat der Mann oft die Türklinke mit Myrrhe bestrichen, um der Frau zu zeigen, auch wenn ich jetzt gerade körperlich nicht mehr anwesend bin, ich warte auf dich. Ich habe dich erwählt und ich will nur dich und ich warte auf dich. Also, Jesus hat deine Herzenstür, die Klinke deiner Herzenstür mit kostbarster Myrrhe bestrichen. Er will nur dich. Und sie geht auf, streckt die Hand auf, öffnet die Tür. Und dann finde ich das so schlimm, weißt du? Du wartest und machst nicht auf und dann gehst du an die Tür und dann ist er weg. Oder? Ist doch... Was sagt man denn jetzt hier am tauglichsten? Ist doch doof. Ist doch einfach doof. Und dann, alles in dir sehnt sich danach, mit ihm vereint zu sein und er ist weg, weil ich zu faul war, weil ich zu bequem war. Das ist ein Sinnbild für uns. Das können wir auf unser Leben beziehen. Ich habe so oft... Wirklich so oft, ob jetzt hier im musikalischen Lobpreis oder im normalen Leben, Momente verpasst, wo Jesus an meine Tür geklopft hat, Intimität haben wollte, mir etwas sagen wollte, wo ich gehorsam hätte sein sollen. Ich habe es so oft verpasst und ich will das nicht mehr. Ich will es nicht mehr verpassen. Ich will gehorsam sein. Ich will, wenn er klopft, wenn mein Geliebter an der Tür steht und klopft, dann will ich aufstehen und will mit ihm gehen. Und hier ist es einfach, sie steht da und der Wind pfeift durch die leeren Gassen, sage ich jetzt mal. Sie steht da und es ist mitten in der Nacht, sie ist im Nachthemd und sie steht da und der ist nicht da. Was mache ich denn jetzt? Ich, voller Verlangen, ich will doch endlich meinen Geliebten und der ist nicht da. Was mache ich jetzt? Ich würde genauso reagieren wie sie. Ich wäre außer mir, dass er weg ist und ich würde losrennen, ungeachtet der Tatsache, wie ich aussehe. Ich würde in meinem Nachthemd mit meiner Gurke auf dem Auge, ich würde losrennen. Also einfach mal, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ja. Ich würde losrennen und ich würde schreien, mein Schatz, wo bist du? Ich will zu dir und ich würde durchs Haus laufen und würde jedes Zimmer durchsuchen und ich würde rausgehen und was weiß ich, dunkel war es, der Mond schien helle, ich würde durch die Gassen rennen und würde ihn suchen, einfach nur um diese Hand, die durch die Luke geguckt hat, nur um diese Hand zu greifen. Und das ist genau das, was sie macht. Sie sucht ihn, aber sie findet ihn nicht. Sie ruft ihn, aber er antwortet nicht. Das ist eine Momentsituation. Kennt ihr das? Es gibt manchmal so Momente im Leben, das habe ich auch, dann denke ich, Jesus ist gar nicht da. Ich habe Situationen, wo ich dachte, Gott hat mich verlassen. Aber es ist nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Es gibt Momente, wo wir denken, wir müssen alleine durchgehen und wir müssen aus unseren eigenen Kräften irgendwas erschaffen, weil wir ihn nicht sehen, weil wir vielleicht unsensibel sind in dem Moment oder einfach abblocken, weil in uns etwas ist, was uns abhält. Ich habe das... Ich habe das gehabt, als mein leiblicher Papa gestorben ist. Der ist vor 4 Jahren gestorben, das war ziemlich plötzlich und ich bin in meiner Familie die Einzige, die Christ ist. Und ich war immer überzeugt davon, seit ich mich bekehrt habe, dass Gott gesagt hat, mein Papa, der wird sich auch bekehren. der wird sich bekehren und der wird zu mir gehören. Und dann war der einfach tot. Er ist einfach gestorben, ohne dass man das irgendwie mitgekriegt hätte. Also es war eine längere Geschichte und dann habe ich gedacht, Gott, wo bist du? Das ist nicht richtig. Ich habe eine Zusage von dir gehabt. Ich war mir hundertprozentig sicher. Und ich weiß, dass du mit mir bist, aber wo bist du denn? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht und das, was hier passiert ist, ist vollkommen falsch. Das ist nicht richtig. Und ich habe mich abgewandt. Ich bin eben nicht losgelaufen. Ich habe mich hingelegt und habe geschmollt, buchstäblich gesehen. Ich habe mich hingelegt und habe mich entfernt von ihm. Ich bin nicht hinter ihm hergerannt. Und es hat mich fast meinen Glauben gekostet. Es hat mich wirklich fast meinen Glauben gekostet. Und ich bitte euch, ich will euch ermutigen, dass ihr, egal wie die Umstände sind, Jesus ist immer da. Jesus ist immer derjenige, der vor deiner Tür steht und wartet. Und Jesus wartet lange. Jesus hat viel Geduld mit uns, weil er uns so sehr liebt. Weil er nach uns verlangt. Ich meine, er hat sein Leben gegeben am Kreuz für uns. Er hat mit seinem kostbaren Blut einen Sieg errungen, in dem wir leben dürfen. Und sie läuft los und läuft durch die Gassen und sucht ihn und trifft auf Wächter, die sie misshandeln. Ich meine, wir können uns denken, nahm meinen Überwurf weg, was das bedeutet. Und es ist egal, was andere denken. Ich muss doch tun, was Gott von mir verlangt. Ich muss loslaufen, wenn Gott sagt, komm. Ich muss losgehen, wenn Gott mich ruft. Und dieser Schleier, dieser Überwurf hier, der steht auch für schamhafte Dinge, die uns von ihm trennen. Und wir haben ganz oft, ich habe das auch, ohne Ende, wir haben so viele Sachen in uns drin, die versuchen, uns von dieser Intimität mit ihm zu hindern, die uns versuchen, abzuhalten, diesen letzten Schritt zu gehen. Ich meine, stell dir mal vor, du heiratest und yay, super Party und oh, meine Frau, so ein tolles Kleid und so. Und dann gehst du in die Hochzeitsnacht und es passiert nichts. Ist doch blöd. Und Jesus ist, er will die volle Intimität mit uns. Wir sind seine Braut, auch die Männer. Wir sind seine Braut und er will, dass wir uns ihm voll und ganz hingeben. Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Und es ist so cool, weil es ist ihm eigentlich egal, wie wir sind oder wie wir aussehen. Er liebt uns und er wartet auf uns mit ausgestreckten Armen. Er hat unsere Türklinke mit der Myrrhe bestrichen. Er wartet sehnsüchtig. Und ich habe das ganz oft, dass ich dann denke, ja, jetzt habe ich es geschnallt. Jesus, hier bin ich in meiner vollen Yes. Und dann gibt es die Momente, wo ich einen richtigen Absturz habe und denke, ich bin so unwürdig. Ich bin so schlecht. Ich bin so dreckig. Aber wir können uns ja immer wieder bei ihm reinwaschen. Und er ist für uns gestorben. Er hat das Leid in Gethsemane getragen. Wenn wir im Vers 2 diesen, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Das ist auch ein Zeichen für sein Leid im Garten Gethsemane, als er die Nacht durchgebetet hat. Als er im Schweiße und Blute seines Angesichts für uns gelitten hat und gerungen hat. Und wenn unsere Hände, wenn wir diese Klinke anpacken und unsere Hände von Myrrhe triefen, wenn wir diese Myrrhe an unseren Händen haben, dann ist es wie, als wenn er uns salbt, einfach die Dinge zu ertragen und zu ihm zu kommen und durchzuhalten. Und die Dinge zu nehmen und mit ihm durchzugehen. Und Jesus ist einfach gut. Das ist so ein abgelutschter Satz. Jesus ist gut. Aber es ist die Wahrheit. Und es ist einfach schlimm auch, was passiert. Manchmal gehen wir die Wege, wenn wir gehorsam sind. Und dann treffen wir auf Umstände und Situationen und Menschen, die uns vielleicht misshandeln. Buchstäblich, emotional, geistlich. Und trotzdem müssen wir festhalten an dem, wo er uns ruft, wo er sagt, komm zu mir, meine geliebte Braut, komm doch endlich zu mir. Nimm das, was ich für dich gegeben habe, nimm das, was ich für dich vorbereitet habe. Nimm das doch endlich in Anspruch. Nimm deine Identität als Braut, als Geliebte, als Schönheit. Was sagt er noch? Taube. Als Freundin. Nimm das in Anspruch. Du kannst jederzeit zu ihm kommen. Wir können das im Lobpreis, im Musikalischen können wir das üben. Wir können das trainieren, zu sagen, hey, egal wie die Umstände gerade sind, ich habe, weiß ich nicht, einen blöden Tag gehabt oder die Woche war wirklich mehr als miserabel, aber ich entscheide mich, dich zu ehren, mein Herr. Ich entscheide mich dafür, dich zu lieben. Man sagt doch immer, Liebe ist eine Entscheidung, oder? Sagt man. Und ganz oft müssen wir uns ganz bewusst dazu entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, aufzustehen. Wir müssen uns entscheiden, vorwärts zu gehen. Wie das bei jedem Einzelnen aussieht, ist eine andere Frage. Das ist eine Sache, die du mit Gott klärst. Ich meine, es gibt keine Vorgaben, wie man anzubeten hat oder wie man seinen Lebensstil zu führen hat im Sinne von. Aber es gibt Richtlinien, die die Bibel uns gibt. Es gibt Richtlinien, die Jesus uns sagt. Und wenn wir uns daran halten und voll im Herzen hingeben, dann können wir echt das erleben, was er für uns bereithält. Und ich wünsche mir so sehr, dass es für euch auch, für diejenigen vielleicht, für die es noch nicht greifbar ist, für diejenigen, die vielleicht jetzt denken, was hat die denn da für einen Knall, dass ihr das verstehen lernt, dass ihr eure Herzen aufmacht und euch einfach in dem Bewusstsein seid, dass ihr dieses Klopfen, das ist manchmal sehr leise, manchmal ist das so ein Säuseln im Wind, manchmal muss man ganz genau hinhören. Bei mir ist es eher so ein Hey! Ich brauche immer richtig, sonst sehe ich es nicht und ich höre es nicht. Aber für jeden hat Gott seine eigene Sprache, für jeden hat Gott seine Spezialmürre. Beim einen ist es ein Streicheln, beim anderen ist es ein Schrei, bei mir wäre es ein Schrei. Beim nächsten ist es ein sanfter Kuss, was auch immer. Ihr kennt eure Wege, wie ihr mit Gott zusammenkommt, wie ihr ihn hört, wie ihr ihn am ehesten erlebt. Die kennt ihr selber, das muss ich euch nicht sagen. Und ich will euch nur ermutigen, dass ihr weitere Schritte in die Intimität geht. Weil was immer du mit Gott erlebt hast, es geht immer noch eine Stufe höher. Es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Und das ist einfach auch diese Liebe, die er für uns hat. Um zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich ein Problem damit hatte und auch jetzt immer noch am Arbeiten bin, dass Gott mich liebt, dass ich eine liebenswerte Frau bin, dass ich schön bin, dass ich seine Braut bin. Das ist ein Arbeitsfeld. Ich kann damit leben, zu sagen, ich bin eine Soldatin und ich folge meinem Kriegsherrn. Ich mache genau, was er sagt und ich gehe in die Schlacht. Das ist mein Ding, mein Leben lang gewesen. Und jetzt lerne ich einfach neu kennen, diese Seite, die so wichtig ist. Einfach diese Intimität, diese im Gebet einfach Liebe mit Gott auszutauschen. Diese Liebe zu erleben, die Gott für uns bereithält. Und genau, so ein Herzklopfen. Und es ist einfach so wichtig. Ich meine, ich bin vielleicht jung in euren Augen und habe vielleicht nicht so viel Erfahrung wie ihr oder weiß ich nicht, aber ich möchte das einfach aus meinem Herzen euch mitteilen und möchte euch ermutigen, weil es ist egal, wie alt oder wie jung man ist. Bei Gott gibt es keine Begrenzung. Weder im hohen Alter noch im Jungen. Es ist völlig egal. Und wenn Gott dich ruft, was weiß ich, zu was er dich beruft? Vielleicht bist du hier in der Stadt zu irgendwas berufen oder vielleicht, keine Ahnung, und du denkst, nein, ich bin zu alt oder nein, die Zeit ist vorbei, es ist nicht mehr für mich dran. Halt daran fest, wenn Gott dir so eine Vision gibt, wenn Gott dir in seiner Liebe und in seiner Gnade so eine Offenbarung gibt, dann halt daran fest und dann steh auf und geh raus und gehe Schritte im Glauben, gehe die Schritte, die er dir vielleicht zeigt oder manchmal muss man auch ein bisschen aufs Wasser gehen. Und dann stellt Gott sich dazu, weil er uns eben liebt und weil er uns Weil er sich nach uns verlangt. Ich meine, in 1. Mose steht ja, dass er sich die Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Überleg dir das, du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Seine Sehnsucht ist tiefste Intimität und Anbetung aus freiem Willen und Liebe. Und das ist das, was wir machen können. Das ist unsere höchste Berufung. Unsere allerhöchste Berufung ist es, Gott zu lieben. Das ist die höchste Berufung. Und daraus erschließt sich alles. Daraus kommen die Dinge, die noch nachfolgen. Aber wenn wir Gott lieben, wenn ich Gott wirklich von ganzem Herzen liebe und aus meiner Bettstatt, aus meiner sehr bequemen aufstehe und losgehe, dann kommen die Dinge. Und auch was passiert, auch wenn wir Wächtern begegnen, verwundet werden oder uns verirren, Gott findet uns immer wieder und Gott gibt uns auch mit seiner Bibel, mit seinem Wort einen Leitfaden. Und wenn wir uns sensibilisieren auf seinen Heiligen Geist, dann haben wir auch so eine Navigation in uns drinne, die uns führt, die uns leitet und die uns immer wieder, das ist der Magnet, immer wieder an sein Herz zieht. Immer wieder, egal was wir machen, egal wie viele Runden wir drehen, wenn man stur ist, dreht man eine Runde, dann dreht man noch eine Runde, dann dauert es ein Jahr, dann dauert es 2 Jahre. Aber irgendwann kommen wir dahin. Irgendwann bin auch ich dahin gekommen. Ich habe mich lange dagegen gesträubt. Ich habe mir gedacht, es gibt die Leute, die haben immer hier so und Liebe und Ich brauche aber so so. Und das ist einfach, ja, aber das stimmt nicht. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides und wir brauchen vor allen Dingen die Liebe. Und daraus erschließt sich alles. Ja, Jesus liebt uns. Das ist, ich kann es immer noch nicht begreifen. Aber das ist die Wahrheit und ich würde gerne noch beten für euch und derweil mein Team schon mal nach vorne bitten, die uns dann nochmal in eine kleine Lobpreiszeit mit reinnehmen. Wo ihr vielleicht auch nochmal persönlich mit Gott reden könnt oder auch Dinge nochmal bereinigen könnt oder eben einen neuen Entschluss zu setzen. Ich will die neue Flamme, ich will neu brennen in dieser Liebe zu dir und ich will neue Wege mit dir gehen, ich will offen sein. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du mit vollem Verlangen nach jedem Einzelnen von uns greifst, dass deine Hand in jeder Türluke dieser Herzen steckt und sagt, komm zu mir, mein Geliebter, meine Geliebte. Ich danke dir, dass du wirklich jeden hier so sehr liebst, uns mit eingeschlossen, dass dein ganzes göttliches Sein sich nach Intimität mit jedem Einzelnen von uns ganz persönlich verlangt. Jesus, ich danke dir, dass du uns Offenbarungen darüber gibst, was Liebe bedeutet und was es für uns heißt, dieses Gebot, dieses Wichtigste, dich zu lieben, dass du uns da mehr Offenbarung schenkst, was das im realen Leben bedeutet. Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, sondern 24 Stunden am Tag. Jesus, lehre uns, was es heißt, dich zu lieben, was es heißt, deinen Weg zu gehen, den du mit uns vorgesehen hast. Lehre uns, wo wir rausgehen, wo wir vielleicht Schritte tun müssen oder dürfen und aufs Wasser gehen können, wo du uns in vorbereitete Situationen reinbringen willst, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem neu bewusst machst, dass seine Hände von deiner Myrrhe tropfen. Dass seine Hände mit deiner Liebe, mit deinem Blut und mit deiner Myrrhe bestrichen sind. Jesus, ich bete für jede einzelne Person in diesem Raum, dass sie eine ganz neue Offenbarung deiner Liebe hat. Dass ihr Herz auf ist und einfach deinen Liebesfluss aufnehmen kann. Und einfach nochmal ganz neu einfach ein Feuer für dich entfachen kann. Ich bete für Offenbarung da, wo vielleicht auch das Verständnis für einen liebenden Vater fehlt, weil vielleicht hat man das in der Kindheit nicht gehabt, so wie ich. Ich bete, dass wirklich diese vollkommene Liebe eines vollkommenen Vaters als Verständnis in diese Herzen hineinfließt, Jesus. Ich bete, dass Offenheit und Suche nach dir, nach der Echtheit beginnt, Jesus. Dass das Bild umgedreht wird, Jesus. Und ich bete, dass du dich offenbarst als der Liebende, der ich bin. Als der, der sehnsüchtig an der Tür klopft und wartet. Als der, der schmachtend in der Türluke hängt und sagt, komm doch endlich zu mir, mein Kind. Komm zu mir, meine Geliebte, mein Geliebter. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, was ich brauche. Ich habe dich geschaffen, damit du mich liebst. Aber nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Ich will, dass du mich aus freiem Willen liebst. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person hier. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen und dass du einfach diese Offenbarungen neu ausfüllst, Jesus.
Lass uns gemeinsam aussingen, öffne meine Augen, lass mich sehen, was du siehst, lass mich spüren, was du fühlst, was du für mich fühlst, was du für diese Welt fühlst, was du fühlst, was ich tun soll mit meinem Leben, Jesus. Danach strecken wir uns aus. Öffne meine Augen, lass mich sehen, öffne du mein Herz und lass mich spüren, was du fühlst, zeig mir, wer ich bin. Ich bin deine. Ich bin deine. Öffne meine Augen. Meine Augen, lass mich sehen. Öffne du mein Herz und lass mich spüren, was du fühlst. Was du fühlst. Zieh mich immer näher zu dir hin. Deine Liebe zeigt mir, wer ich bin. Ich bin deine. Ich bin deine. Bekenn vor deinem Gott, was im Weg steht. Sag's ihm, sing's ihm zu. Oder sprich's aus vor ihm, bring's jetzt vor ihn und bereinigt es. Öffne meine Augen, lass mich sehen. Öffne du mein Herz und lass mich spüren, was du fühlst. Deine Liebe zeigt mir, wer ich bin. Ich bin deine. Ich bin deine. Du und ich. Du und ich sind uns selbst.
durch dich bin ich lebendig. Und von aller Schuld befreit.
Du und ich sind uns endlich. Bis in alle Ewigkeit. Oh, erst durch dich bin ich lebendig. Schon befreit.